Hey, ich bin Alex, du hörst Digitale Optimisten und heute haben wir einen Gast, der in 4 kurzen Jahren ein Startup aufgebaut hat, das in Deutschland und in den USA unterwegs ist, 450 Mitarbeiter hat und 150 Millionen Euro Umsatz macht. Wahnsinn, was für eine Entwicklung und ganz ehrlich, welches Startup kann das schon von sich behaupten? Es ist das Münchner Startup Finn und mein Gast ist Andy Strietz, Co-Gründer und CTO von Finn. Ich glaube, in dieser Folge ist für jeden was dabei. Andy erzählt, wie es ganz am Anfang losging, als die ersten Kunden überhaupt ein Auto-Abo, das macht Finn nämlich, gekauft haben und wie es von da weiterging. Andy hat ein paar Tipps für alle, die gerade noch vor ihrer Gründung stehen. Wie findest du eigentlich den richtigen technischen Co-Founder, also der, der den ganzen Code handhabt? Brauchst du überhaupt einen? Und natürlich pitchen wir uns auch in dieser Folge gegenseitig Geschäftsideen. Ich glaube, Andys ist deutlich besser als meine, aber you be the judge. Dieses Interview zu recherchieren und zu führen hat 6 Stunden gedauert. Es kostet dich aber nur 6 Sekunden, diesen Podcast mit 5 Sternen auf Apple oder Spotify zu bewerten. Ich würde mich freuen, es hilft mir und dem Podcast sehr. Genug der Vorrede, hier ist mein Gespräch mit Andy Strietz, Co-Gründer und CTO von Finn. Andy, willkommen bei Digital Optimisten.
Danke für die Einladung, Alex. Schön, hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir müssen über vieles sprechen. Ich will anfangen mit etwas, was ich über dich gelesen habe. Ich habe über dich gelesen, dass du mit 36 dein erstes Auto gehabt hast, aber trotzdem jeden Tag an der Isar mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst. Warum zur Hölle machst du eine Online-Autovermietung?
Genau, lieber Fahrrad, ne? Sehr guter Punkt. Also ich habe natürlich ganz klassisch, so wie man das halt in Deutschland machen würde, meinen Führerschein mit 18 gemacht. Und zum Fahrradfahren bin ich tatsächlich erst irgendwie 2018, 2017 gekommen. Und für mich ist Commuten einfach von A nach B, das ist einfach nur, ich muss mich von A nach B bewegen, so aktiv wie möglich, weil ich sehr, sehr gerne Sport mache. Und in der Großstadt, ich wohne in München, bis ich das Auto geparkt habe und wieder bei der Arbeit geparkt habe, not worth it. Einmal schnell aufs Bike am Isar-Radlweg wie ein Verrückter durchgeballert und dann bist du halt bei der Arbeit und dann genießt man das Wetter. Und ganz ehrlich, es hilft mir, den ersten Teil vom Tag zu planen. Also auf dem Fahrrad, es sind so 20 Minuten, glaube ich, den Tag zu planen, die erste Hälfte. Und lustigerweise gehe ich um 12 Uhr dann, wirklich Punkt 12 Uhr, da bin ich, glaube ich, der größte Allmann, zum Essen. Und dann plane ich meinen zweiten Teil des Tages. Also das ist wirklich, das ist eine Arbeitsmethode.
Das ist ja cool. Das heißt, okay, und dann sagst du dann, was ist das Wichtigste, was du erreichen willst oder was sind die Meetings, gehst du im Kopf durch und dann hast du dann einen Plan für den Tag?
Total ziellos, um ehrlich zu sein. Also wirklich brutal ziellos, einfach nur, was steht denn heute an, was sind so die Meetings, habe ich alles eingeplant, habe ich irgendwie eine Doppelbuchung, so einfache Sanity-Checks. Oh, da habe ich ja doppelt was gebucht, ich musste diese Person noch absagen oder noch was zusagen, so einfache Sachen, aber ohne Ziel.
Alright. Du hast in einem Interview auch gesagt, dass Finn, das ist nämlich das Startup, was du mitgegründet hast und jetzt der CTO bist, ist der sympathische Autohändler von nebenan. Und ich sag's dir ganz ehrlich, insbesondere, ich habe noch nicht so viele Autos in meinem Leben verkauft, aber immer wenn ich in so einem Autohändler bin, dadurch, dass ich keine Ahnung von Autos habe, fühle ich mich immer latent ein bisschen über den Tisch gezogen. Ja, ich glaube, letztes Mal, als ich mein erstes Auto verkauft habe, da konnte ich die Frage nach der Pferdestärke meines Autos nicht beantworten. Also dieses Kaliber bin ich, ja. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt habe ich natürlich hellhörig geworden, als du sagst, wir sind der sympathischste Autohändler von nebenan. Sag doch mal, was macht Finn, für alle, die es noch nicht kennen?
Genau, also sehr, sehr gerne. Finn bietet sogenannte Auto-Abos an. Das heißt ganz einfach, du gehst auf finn.com, suchst dir das Auto aus, was du magst. Es für einen Monat, für 6 Monate oder 12 Monate, manchmal auch 13 Monate. Du buchst das ganz normal, digital, so wie du das von E-Commercer kennst. Die klassischen, ich sag mal, E-Commerce-Routinen, die klassischen E-Commerce-Erwartungswerte hast du da. 3-Step-Checkout, buchst das Auto, gibst deine Bezahlmethode an. Lustigerweise haben wir jetzt, glaube ich, seit ein paar Wochen sogar Apple Pay und PayPal. Also kannst du direkt per Apple Pay bezahlen. Alles ist in diesem Auto-Abo drin, wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Winterreifen, Maintenance, Damage. Ich habe jetzt natürlich die englischen Begriffe. Also wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Du musst nur noch tanken oder aufladen, wenn es ein EV ist, also ein elektrisches Auto. Und dann wird das Auto dir an die Haustür geliefert und wir kümmern uns um den Rest. Das heißt, maximale Convenience. Es geht nur um Convenience. Die Leute sollen sich keine Gedanken machen. Vollkasko, Halbkasko-Versicherung. Ist es jetzt ein Auto, wo ich, ist es fehleranfällig? Muss ich da irgendwelche Software-Updates machen und so weiter? Also alles das, worüber du dir keine Gedanken machen solltest, wird einfach von uns übernommen. Und das war's. Und das ist, und wenn du damit fertig bist, dann verlängerst du hoffentlich das Auto-Abo. Aber ich glaube, das ist ein super convenient way, vor allem für EVs. Also für, wenn du sagst, ich fahre jetzt einen Verbrenner, das hatte ich ebenfalls. Mein vorheriges Auto war ein Verbrenner. Jetzt habe ich gesagt, ich weiß noch nicht, wie ist das mit dieser Reichweite. Ich hole mir mein EV für ein Jahr. Hat jetzt wunderbar geklappt. Dann mein nächstes Auto wird definitiv wieder ein EV. Und dafür ist ein Auto aber einfach perfekt.
Mhm. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also erstmal, das ist ja nicht für Short-Term-Rental, ne? Also es ist jetzt nicht so für den Tag, sondern ich glaube, ab einem Monat kann man mieten, ne? Also genau. So diese Mid- bis vielleicht auch Long-Term, also diese Leasing-Anbieter, klassisches Wettbewerber zu den Leasing-Anbietern, nehme ich an, ne? Die man draußen
Absolut, hat. Die meisten von unseren Kunden sind Ex-Leasing. Ja? Leasing ist halt etwas, was das nimmst du so 3 Jahre, 4, 5 Jahre. Ja, Rental ist, ich würde sagen, so bis 3 Monaten und dazwischen siehst du, zwischen den 3 Monaten und den, ich sage jetzt mal ein Jahr, da gibt es einen Sweet Spot für Car Subscriptions. Und da sind genau diese Leute, für die Convenience unheimlich wichtig ist. Leasing hat natürlich, ist unheimlich attraktiv, wenn du so ein Autofanatiker bist, ja. Ich sag mal, du willst die Farbe von der Naht am Sitz einstellen, soll das rot oder blau sein, dann mach Leasing. Das sind nicht unsere Kunden. Unsere Kunden sagen, ich will ein Auto. Rot wäre auch okay und soll mich von A nach B befördern und das war's. Und das ist, das sind genau dann unsere Kunden, genau.
Wie viel macht ihr mit Unternehmen und wie viel macht ihr mit Endkunden? Also B2B kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie ein Startup bin oder ein mittelgroßes Unternehmen. Ich habe ja auch eine Flotte, ja, das ist natürlich gar nicht so uninteressant. Oder aber ich bin Endkunde und denke mir, okay, ich mache halt nicht Leasing, sondern ich gehe zu Finn und dann bringen die mir ein Auto, stellen die mir ein Auto vor die Tür.
Genau, absolut. Super Frage. Also ganz am Anfang war 100% B2C, also Endkunden, klassische Endkunden. Jetzt, ich glaube, vor 2 Monaten haben wir den ersten Monat gehabt, wo über 50% unseres Umsatzes über B2B generiert wurde. Also ist ein massiver Punkt für uns. B2B, ganz klassisch, ein super Produkt für B2B. Man stellt sich vor, man hat jemanden in der Probezeit, diese Person braucht einen Geschäftswagen. Da kannst du kein Leasingfahrzeug, wo die Lieferzeiten, zumindest vom halben Jahr, vor einem Jahr waren die Lieferzeiten 18 Monate plus, dann brauchst du ein Auto sofort und innerhalb von einer Woche können wir die meisten Autos zur Verfügung stellen. Dann ist ein Auto aber einfach genial. Dann buchst du das für 6 Monate, merkst, hey, super convenient und dann nennen wir das, also B2B-Kunden kommen bei uns meistens über Account Expansion, also klassische Land and Expand Strategie. Einmal kurz rein, mit irgendeinem Angebot und dann buchen die B2B-Leute meistens, also fast immer, zusätzlich Autos dazu.
Okay, verstehe. Sag mal, was mich total interessiert, ist die Operations-Seite. Ich weiß, du bist der Tech-Guy des Ganzen, aber ich würde es einfach gerne verstehen, weil ihr habt ja wahnsinnig viele Autolieferungen am Tag, ja? Also sicherlich, keine Ahnung, du kannst ja sagen, wie viele, aber das ist ja nicht not your everyday Car Rental, ja, ihr habt ja riesige Umsätze, was ich so lese. Wie stelle ich mir das vor? Habt ihr riesige Lagerflächen? Habt ihr Fahrer, die Autos von A nach B, weil ihr liefert die ja an die Tür. Das heißt, ihr habt den wahnsinnigen komplexen, wo allein der Fuhrpark, ja, ist der an 10 Orten in Deutschland verteilt? Fahren dann Fahrer von Osnabrück nach München? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was habt ihr da für eine Flotte auf den Straßen?
Ja, also das ist unheimlich viel Blech. Also ich bin selber, habe Physik studiert und Informatik. Das darfst du nicht durchrechnen, da wirst du wahnsinnig. Also wir haben 100 plus Lieferungen pro Tag. So, das ist für uns ein normaler Tag. Das ist nichts Besonderes. Das ist natürlich unheimlich viel Blech. Wie machst du das? Also angefangen haben wir, und das machen wir heutzutage immer noch sehr intensiv, ist mit Compounds. Es gibt große Anbieter, auch für die großen OEMs. Das sind Compounds-Betreiber.
OEMs ist so VW, Opel.
OEMs ist ein klassischer Autohersteller. Ja? Also der Autohersteller produziert das Auto. Das Auto, ich stelle dir das mir immer so vor, wie so eine kleine Bäckerei. Da kommt so ein Brötchen raus, das purzelt irgendwo raus, in so eine kleine Rutsche kommt da runter und dann landet das Auto auf dem Komport. Dann steht das da. Ja, dann muss das Auto noch, wir nennen das PDI-ready gemacht werden. Da müssen Sachen fertiggestellt werden. Beispielsweise fürs Multimedia-System muss eine SD-Karte fürs Navigationssystem reingestöpselt werden. Oder die Sicherheitswesten müssen im Auto verteilt werden. Die Folien müssen abgezogen werden. Das, was eigentlich auch beim Unboxing Spaß macht. Und das passiert alles auf dem Komponenten. Und davon haben wir mehr als 10, ich glaube mittlerweile 20, aber ich kenne die genaue Zahlen nicht, deutschlandweit verteilt. Das heißt, wir können das heißt, wir müssen ganz klassisches Inter-Warehouse Logistics, nennt man das, im E-Commerce-Bereich machen. Das Problem haben wir auch. Also wir haben jetzt 100 BMWs, müssen jetzt 50 in den Süden, 50 in den Norden oder eher 100 in den Süden, weil BMW da eine größere Market Share hat. Also diese Fragen müssen wir auch beantworten. Dann haben wir Fahrer über externe Plattformen. Da gibt es auch klassisches Rental, greift auf die klassischen Plattformen ebenfalls zu. Und die Fahrer bringen dann von dem Compound das Auto direkt zum Kunden. Das heißt, unsere Autos sehen niemals ein Autohaus von innen.
Wahnsinn. Irre. Aber das ist spannend, was du sagst, weil es gibt ja auch, Amazon macht das, glaube ich, die nennen es also Demand Forecasting, ist, glaube ich, bei vielen mittlerweile. Das heißt, du hast eben angedeutet, könntet ja auch prognostizieren, der nächste BMW 3er wird wahrscheinlich in Berlin gemietet, als vielleicht in Dortmund. Und dann könnte man wissen, okay, wie schaffe ich es, dass der da auf dem Hof steht und dann in einer, zwei Tagen lieferbar ist, anstatt vielleicht in ein bisschen länger.
Absolut. Und das ist genau das, ist das Ziel. Das ist klassische Zeitreihenvorhersagen. Wir haben die Datenpunkte und dann die Zeitreihenvorhersagen. Also die klassischen Logistikprobleme, die du aus dem, ich sage jetzt mal, klassischen E-Commerce kennst, die haben wir auch und die müssen wir genauso lösen oder lösen wir genauso. Nur halt statt mit einem Schuhkarton halt ein Auto.
Mit Autos. Ja. Wahnsinn, echt krass. Und das, was ich daran so krass finde, weil man muss sich das mal vorstellen, ihr seid jetzt, ihr seid weit über 100 Millionen Euro Umsatz.
Plus, ja.
150 Millionen Euro Umsatz im Jahr, über 100 Autolieferungen am Tag. Das ist ja wirklich eine gigantische Operation, die ihr da mittlerweile aufgestellt habt. Mhm. Aber so hat das ja nicht angefangen. Mhm. Und ich würde gerne mit dir mal zurückgehen in das Jahr, ich glaube, es war 2019, auch noch gar nicht so lange her. Ja, gerade mal 4 Jahre, was ja unglaublich ist. Ja, jetzt habt ihr so einen gigantischen Umsatz, habt vor 4 Jahren angefangen. Wie fängt sowas an? Also wie ist der allererste Schritt, wo man sagt, Auto-Abo, let's try it?
Ich liebe es, so ein bisschen in der Vergangenheit zu schwelgen. Also die Frage ist genial. Also wie fängt man an? Man sitzt mit 7 Leuten in so einem Raum in der Pacelli-Straße 8 in München und das ist, glaube ich, irgendein Office-Space-Vermieter und sagt, wir wollen Auto-Abos machen. Wir waren nicht der Erste auf dem Markt, sondern sagen, wir machen es einfach größer, wir machen es besser, wir machen es mehr convenient. Und dann habe ich zum Beispiel die ersten 7 bis 8 Interviews geführt, einfach nur Engineers zu hiren. Aber wir haben mir sofort gesagt, die erste Website, das war eine Webflow-Website vom Intern gebaut, schönen Gruß an Jens, der ist heute noch mit uns, und einfach nur, funktioniert das Business? Kriegen wir die Autos, egal welcher Art, das waren 3 Opel-Modelle, irgendwie zum Kunden? Ein Intern läuft jeden Tag mit einer kleinen Tasche und registriert die Autos, damit wir schön die Stempel auf die Kennzeichen bekommen. Die werden dann dran montiert. Und dann haben wir, ich glaube, mit dem größten Opel-Händler in Deutschland Deal ausgehandelt und haben gesagt, so, und dann kommen Interns vorbei und bringen die Autos nach Augsburg, nach München. So. Also es war nicht der Plan, also andersrum, es war der Plan, so schnell wie möglich zu zeigen, dass dieses Business funktionieren kann. Und Scalability ist etwas, was ganz normal die Challenge von jedem Scale-Up ist. Das heißt, sich erstmal keine Gedanken darüber machen, sondern so schnell wie möglich die Dinger auf die Straße bringen, zum Kunden und die Erfahrungswerte sammeln. Also ganz einfaches Beispiel, unser erster Customer Care Agent, die Eva, die hat am Handy gesessen, am eigenen Handy, ja, und das Auto und gleichzeitig die Autoübergabe gemacht. Im Parkhaus am Münchner Hauptbahnhof, lustigerweise, konnte man damals noch die Autos abholen. Das war vor Covid, da haben wir noch nicht direkt geliefert. Und Customer Care Hotline gemacht und Autos übergeben, im gleichen Moment. Und dann kam Covid und dann hat Covid uns dazu gezwungen, nochmal über unser Businessmodell nachzudenken. Das heißt, wir haben dann gemerkt, okay, wir sind so ein bisschen von diesem E-Commerce-Gedanken abgedriftet und dann, das war nicht gut. Dann haben wir gesagt, nee, wir machen jetzt Lieferung. Ja? Mhm. Die Leute sollen nicht mehr zu uns kommen, um ein Auto abzuholen, und das war genial für unser Businessmodell. Das hat das Businessmodell nochmal einfacher gemacht. Dann rechnet man die Liefergebühr in den ganz normal ins Businessmodell ein und fertig in den Business Case, und dann ist es so entstanden. Das heißt, ganz pragmatisch gar nicht viel drüber nachdenken, von Anfang an auf Scale zu bauen, sondern von Anfang an Traction, Vollattacke, die ganze Zeit, und dann kommt das von ganz alleine.
Traction, Vollattacke, das finde ich gut. Das heißt, nochmal in den ersten Moment zu gehen, weil ich finde das wirklich faszinierend, weil ich will es nochmal unterstreichen, ist sicherlich allen klar, aber es ist ja nicht, dass ihr irgendein Software as a Service baut, ja, was irgendwie, wo es eigentlich fast egal ist, ob einer jetzt, ob du 10 Kunden hast oder 1000 Kunden hast, sondern es geht um Autos müssen an Leute gegeben werden, ihr müsst eine Schadensmeldung machen, ihr müsst wissen, welche Autos stehen überhaupt auf dem Hof, wer müsst einen Payment-Prozess abbilden. Und ihr habt angefangen mit 3 Autos, ein paar Praktikanten, habt wahrscheinlich Google Ads geschaltet auf Leasing-Keywords, Leute kamen auf eure Website und dann kam irgendwann der erste Kunde. Wie war das? War das ein magischer Moment für euch oder gab es andere, anders gefragt, gab es andere magische Momente, wo du gemerkt hast, Mensch, es kann funktionieren?
Ein magischer Moment, keine Ahnung, das ist jetzt bei mir im Kopf getriggert, war, als der Max Bayer, unser CFO, wir haben an das Thema Winterreifen nicht gedacht, dieses Mal. Wir sind natürlich alle sehr smart, haben aber nicht daran gedacht, dass Autos auf Sommerreifen ausgeliefert werden, damit der CO2-Ausstoß niedriger ist. Ach so. Und im Oktober, Winter is coming, war schon bei Game of Thrones so, ja. Upsi. Und dann mussten wir bei dem Auto die Winterreifen, von Sommer auf Winterreifen umstellen. Und dann haben wir die Winterreifen bei Max Bayer in den Raum gestellt. Da hat es immer gestunken nach Plastik und Gummi. Also das ist der Moment, der mir einfällt. Und da haben wir einfach gemerkt, Physical Products hits Reality. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, Moment, das ganze Thema, jetzt machen wir 80.000 Reifen im Jahr. Ich meine, das sind über 20.000 Autos im Jahr, die wir haben, Active Fleet. Ja? Das heißt, mal 4, do the math. Das sind 80.000 Autoreifen. Die musst du einfach learning für Supply, also für den Autoeinkauf. Vielleicht müssen wir negotiaten, dass die Autos in Ganzjahresreifen kommen. Dann müssen wir, sparen wir uns 2 Werkstattbesuche für den Kunden, auch wieder convenient. Und da, das sind so die Momente, wo man dann anfängt zu rattern, so ein Moment. Oh.
Ja, verstehe ich total, ja. Wo die Realität eines physischen Produkts nochmal da reinkommt in euer kleines Office in München. Ja. Jetzt hast du auch was Spannendes gesagt, dass ihr seid ja dann relativ schnell gewachsen, musstet sicherlich auch wachsen, ja, auch sicherlich auf der Leute, die dann die Autos fahren oder das Fulfillment machen auf der einen Seite, aber auch eure Administration. Und du hast gesagt, dass ein ganz neuralgischer Moment beim Skalieren von Firmen zwischen 20 und 40 Personen ist. Ja. Was meinst du damit? Erklär mal.
Also dieser Moment passiert zweimal in der Company. Erstens, wenn die Firma zwischen 20 und 40 Personen ist, und dann später, wenn das einzelne Department was an dich berichtet von der Reporting Line. Aber am Ende ist das ein ähnliches Problem. Was passiert da? Den ersten Engineer habe ich im Dezember 2019 eingestellt aus Weißrussland. Das war eine Person, die, ich nenne das immer Rambazamba Peng Peng Person. Das heißt, eine Person, die einfach nur so dreckig wie möglich coden will. Einfach nur umsetzen. Jeden Tag x-mal deployen. Wenn wir keinen Test haben, um die Webseite zu testen, auch okay. Aber das sind so die ersten 20 Personen. Leute, die unheimlich schnell einfach nur delivern wollen. Einfach nur delivern. Das macht die glücklich. Wenn du zwischen 20 und 40 Personen bist, hast du diesen Übergang zwischen, okay, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Struktur, Prozesse. Und das ist ein ganz anderes Mental Model. Das heißt, was da automatisch passiert, diese Rambazamba-Ping-Ping-Leute, die fühlen sich unwohl, die können in Prozessen schlecht laufen. Das heißt, was dann natürlich passiert, du musst die abholen. Du musst die sagen, okay, jetzt passiert dieser Schritt. Das heißt, das Mental Model der Company verändert sich. entweder du musst die Person einsammeln und weiterentwickeln oder du musst neue Leute einstellen, die in diesen neuen Prozessen arbeiten können. Das passiert dann später nochmal. Unheimlich wichtiger Moment. Und wenn man den zu spät macht, dann entsteht zu viel Müll und Trash, weil die Leute, du hast eine große Organisation, eine größere Organisation, aber unheimlich unstrukturiert. Das ist wie so eine Barbarenhorde. Wenn die zu groß wird, dann laufen die in alle Richtungen. Das heißt, du brauchst eine strukturierte Armee, sage ich jetzt mal, bauen, um Militär zu bleiben, damit du wirklich erfolgreich bist. Und dieser Übergang zwischen Barbarenhorde und Armee, der ist wichtig. Da muss voll Laserfokus als Manager sein, um zu wissen, okay, das kann jetzt passieren, dass 60-70% meiner Workforce gehen müssen, weil die das falsche Mental Model haben. Oder einige es nicht schaffen, diesen Schalter umzuwerfen. Und umso schneller du wächst, umso kürzer ist die Phase, wo du die Möglichkeit hast, das so schnell wie möglich zu ändern.
Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Side-Hustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaleoptimisten.de/quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder Side-Hustle-Idee, die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung, zurück zum Gespräch.
Du hast in deinem CV, habe ich gesehen, dass du im Dezember 2022 einen Monat im Customer Care verbracht hast.
Ja.
Jetzt ist das wahrscheinlich nicht der Grund gewesen, um dieses Mental Model zu checken, sondern vielleicht, um mehr die Kundenseite abzufangen. Aber deshalb stellt die Frage doch nochmal anders. Wie machst du das dann als Manager? Also führst du dann einfach wahnsinnig viele Gespräche? Hast du alle drei Tage in All Hands? Machst du One-on-Ones? Wie hast du das für Finn gemacht, dass du vielleicht die Leute, die Arbeitspferde von früher waren, die ja sich vielleicht auch, haben ja auch einen Stolz wahrscheinlich, ne, dass es so groß ist, man ist der Erste, man ist auf on the ground floor sozusagen reingekommen, dass die dann vielleicht nicht mehr so eine Rolle spielen. Das hat ja auch so ein Kulturelement auf einmal. Also wie gehst du dann als Leader in deiner Rolle als CTO, Co-Founder dann in so eine Phase da rein?
Ein Development Plan, Individual Development Plan für jeden Einzelnen zu haben. Wirklich für jeden einzelnen Plan zu haben, wie kann sich die Person weiterentwickeln, ohne, und das ist das Allerwichtigste, ohne vorzuverkaufen. Also um deine Frage zu beantworten, zum Beispiel diesen Customer Care, da war der Hintergrund anders. Ich wollte einfach verstehen, würde ein Customer Care dediziertes Engineering-Team Customer Care verbessern? Die Antwort war danach ja, aber es muss nicht riesig groß sein. Ich wollte einfach nur verstehen, was passiert da, weil ich hatte das Gefühl, ich verstehe das Problem nicht. Und ich kann es nur verstehen, wenn ich mit beiden Händen in das Problem reingreife. Und das war der Hintergrund bei Customer Care. Das war ganz banal. Wie, dein zweiter Teil der Frage ist, wie kriegt man diese Leute abgeholt? Durch One-on-Ones. Ich mache meine One-on-Ones entweder jede Woche, 30 Minuten mit jeder einzelnen Person, oder alle zwei Wochen eine Stunde. Das können die Leute selber, und dann nicht nur über die Developments reden, sondern wie ticken die Leute, die gerade sehen, die richtigen Probleme. Und ja, sich zum Teil auch manchmal über Gott und die Welt zu unterhalten, und dann entsteht ein ziemlich gutes Gefühl, mit wem man, wer bereit ist für den nächsten Schritt. Und ganz klar darauf vorbereiten, dieser nächste Schritt wird kommen, damit keine Überraschungen passieren. Und die Leute sind dann sehr dankbar. Das ist wirklich ganz, ich finde, die sind dankbar, wenn man keine Überraschung, also keiner mag Überraschung.
Mhm. Ja. Jetzt lass uns nochmal auf dich als Person doppelklicken, denn du hast vorher ja lange für Westwing gearbeitet, also letztlich eine E-Commerce für Möbel. Jetzt, ich mach's mal ein bisschen grob, E-Commerce für Autos. Auf einer technischen Ebene, wie groß ist der Unterschied?
Möbel ist komplexer.
Möbel ist komplexer, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, warum? Also auf jeden Fall. Also beim Auto setzt du eine Person ins Auto rein, und die bringt das Auto zum Kunden. Das Auto passt immer in einen Container. gut, da gibt es ein SUV, da gibt es eine kleine Knuschkugel wie ein Fiat 500e oder so. Ein Home and Living Produkt, das kann mal ein kleines Kopfkissen sein, das kann mal Besteck sein, es kann aber auch ein Sofa sein, wo du Two-Man-Handling brauchst, zwei Leute, die das liefern. Das, du siehst, die Dimensionen sind immer anders. Und dadurch, dass die Dimensionen sich nicht ändern, hast du eine ganz andere Logistik, viel komplexere.
Verstehe. Das ist ein interessanter Gedanke. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe auch nicht groß drüber nachgedacht, aber irgendwie hätte ich gedacht, Auto ist komplexer, weil irgendwie Auto wirkt komplexer als jetzt so ein Sekretär oder sowas, ja, oder ein Tisch oder so. Aber verstehe deinen Grund. Jetzt bist du ja als CTO vielleicht auch ein Stück weit, vielleicht auch ein rares Gut. Ne? Zumindest höre ich das. Ich komme auch erst aus dem Business-Kontext. Alle sind auf der Suche nach guten technischen Foundern. Was macht für dich, was zeichnet in deinen Augen einen guten technischen Co-Founder aus?
Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, die Capability, die Möglichkeit, Business-Probleme in technische Lösungen zu übersetzen und technische Lösungen nicht techies zu erklären, mit Beispielen. Das ist, würde ich sagen, das Allerwichtigste. Wir Techies, und ich habe meine Karriere als Backend-Engineer angefangen. Ich habe damals 1993 mit Quick Basic angefangen zu coden. Wir sind unheimlich stark da drin, in dieser Tech-Welt zu versinken und Spaß darin zu haben, zu coden. Das ist eine sehr schöne Welt. Man ist auch sehr glücklich, um ehrlich zu sein. Ich war sehr, sehr glücklich als Ingenieur, bin das jetzt genauso, auf einer anderen Ebene. Aber dieses Abtauchen wie im U-Boot, mit den Engineers zu arbeiten, wie das Auftauchen, dies übersetzen, das ist, glaube ich, das, was einen starken CTO ausmacht. Also mein Narrativ ist auch, in der Tech-Organisation muss der Technical Bullshit-Level null sein. Das heißt, alle meine Direct Leader, jeder Einzelne bei Finn, der in der Reporting-Line bei mir hängt, hat selber gecodet. Unheimlich schwer, diese Leute zu finden. Ich kann auch gleich erklären, wo man die findet. Also wo ist diese Farm für Unicorns, sage ich jetzt mal. Aber das ist das, was einen sehr guten CTO ausmachen muss. Und immer wieder die Frage stellen, fokussiere ich mich aufs Richtige? Ich glaube, davon bin ich sehr überzeugt, jeder kann mich da challengen, dass die meisten CTOs sich aufs Falsche konzentrieren. Sagen wir mal, eine klassische Tech-Organisation, so wie Finn, ungefähr 20% unserer Workforce sind Engineers oder Product. Das ist, klar, reporten die an mich und ich habe die auch alle geheirat. Aber mein Hauptfokus sind alle Non-Techies, also die anderen 80%. Da stelle ich mir jeden Tag die Frage, wie kann ich diese Person effizienter machen? Wie kann ich denen die Probleme wegnehmen? Verstehe ich deren Probleme? Und sage meinen Leuten immer wieder, Leute, die müssen sich in uns verlieben. Das heißt, wenn ein Business-Meeting ist und da ist ein VP Engineering, das sind so die Leute, die an mich berichten, geht in das Meeting rein. Versteht das Why. Also sehr oft müssen wir das Why, dann What is to do, das ist Product Management. Das Why definiert das Business und das How, das ist Engineering. Wenn du verstanden hast, wieso wir etwas bauen müssen, dann ist das What easy und das How, ja, das ist Execution. Und das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Kunst, zu sagen, wie kriege ich alle meine Non-Techies effizient hin und statte die mit den richtigen Tools aus. Beispiel, sagen wir mal ein Beispiel. Würdest du heutzutage eine Firma gründen und die jemals in der Historie der Firma die Frage stellen, brauche ich Excel oder irgendwas Ähnliches wie Excel? Niemals. Da gehst du hin, boost das dann. Was sind die anderen Tools? Und dann sage ich zum Beispiel ganz Automation. Ja, okay, AI kommt jetzt noch mehr dazu. Das wird auch ein anderes Tool, das dazukommt. Aber Automation im Sinne zum Beispiel Process Automation, wie Make oder ähnliche Tools, die brauche ich dann, um meine Non-Techies auszustatten, damit die, wenn die einen stupiden Task haben, einen neuen Task haben, damit die ein Tool haben, um das Wiederkehrende zu automatisieren. Das war's. Das ist der einzige Hintergrund. No-Code-Tools sind niemals für Engineers gebaut. Niemals. Dürfen nicht. Und so denke ich dann immer wieder drüber nach. Das gleiche bei Security. Wenn ich über Security nachdenke, dann ist mir schnurzpups egal, wie diese Security auf IT angewendet wird. Mir geht es nur darum, wie kriege ich das in meine Leute integriert, damit die Company mehr Security hat, aber ohne die Effizienzen zu killen und oder oder den kompletten Stillstand der Company zu erzeugen. Das ist bei mir gerade das die Baustelle schlechthin. Ich bin massiv unzufrieden mit diesem Markt. Ich muss da noch irgendwas, da muss noch was passieren.
Ich glaube, das, was du beschreibst, ich kann mir vorstellen, das ist ein täglicher Kampf gegen die Flut, weil also ich habe ich habe bei Google mit den Engineers und den Product Managern gearbeitet, da war immer, man musste sich immer gegen die Flut stemmen, nämlich dass Engineers ja auch gerne coden, ne? Und dass dann schnell mal Engineering zum Selbstzweck wird. Ja, und dass es nicht mehr den Zweck erfüllt, den es eigentlich soll, sondern dass es so ein bisschen Selbstzweck wird. Und das glaube ich, das hast du gut beschrieben, die Rolle des CTOs, diese Brücke zu schlagen zum Business und die Frage zu stellen, Moment mal, brauchen wir das gerade wirklich oder ist das gerade so ein bisschen die Kirsche auf dem Muffin, ja, oder brauchen wir jetzt einfach die 80-20-Lösung dafür, um das Ziel zu erreichen?
Absolut.
Und das schreibst du mit Automatisierung als Möglichkeit, um das ein bisschen abzukürzen.
Absolut, aber auch aus Prozesssicht. Also du hast es sehr, sehr gut zusammengefasst. Engineering for Engineering's sake, nenne ich das gerne. Mhm. Das darf nicht passieren. Aber die gute Nachricht ist, wenn du dich nicht darauf fokussierst, dass die Leute sich auf Business Impact fokussieren, dann wird das sowieso passieren. Ein Ingenieur wird immer Engineering machen. Das heißt, dein Default-Szenario ist, im Worst Case passiert das sowieso. Dann brauchst du dich auch nicht darauf fokussieren.
Stimmt. Also,
sorry, aber das
Logik, hast du mir recht. Einleuchtende Logik, ja. Jetzt hast du eben gesagt, lass uns den Faden nochmal aufgreifen. Du hast gesagt, es ist manchmal gar nicht so einfach, diese technischen Gründer zu finden, die auch vielleicht die gleiche Sprache sprechen wie ein business-fokussierter Gründer. Ich glaube, du wurdest per LinkedIn identifiziert, oder? Für Finn damals. Ist das auch ein Tipp von dir, um technically minded Leute zu finden?
Ja, also am Ende, wo du den Lead sourced, ist am Ende einfach nur eine Channel-Frage. Ja? Ob du deine Kunden bei Google einkaufst oder SEO machst, ist einfach nur ein Channel. So genauso würde ich das beim Recruitment sehen. Also ich würde bei LinkedIn über Recruiter-Plattform gesourced und dann wurde ich angeschrieben. Aber im ersten Interview müssen die richtigen Fragen passieren. Auch in den technischen Interviews für Engineers ist das erste Interview immer Non-Tech. Und da entscheidest du, ob die Person dann passt. Das heißt, kann die Person dir irgendwas Technisches erklären, ohne technische Terms zu verwenden? Und so würde ich das immer wieder machen. Wir sind hier in Europa, bin ich ganz ehrlich, noch miserabel schlechteren als Techies. Ganz ehrlich, das macht mich wahnsinnig. Und das, natürlich kann man sagen, die Unis sind schuld und pipapo. Nein, das ist unsere verdammte Aufgabe als Techies, das zu lernen. Was ist ARR? Wie wird Conversion? Was ist irgendwelche Business Health Matching? Was ist NPU? Was ist GPU? All sowas, das müssen wir lernen. Da sind die US-Boys uns ein bisschen voraus. Und das können wir noch nachholen, weil wenn wir die Terms nicht verstehen, dann können wir auch nicht unser Tech steuern. Das ist unsere Aufgabe. Da müssen wir Hausaufgaben machen, ganz einfach. Und da muss man die Tech-Leute daraufhin abklopfen. Und wenn die das nicht bestehen, so be it. Dann lieber einen technischen Founder, der ein bescheidener Coder ist, aber ein sehr gutes Business Understanding. Das bringt mehr als der beste Coder der Welt. Ganz ehrlich. Und da bleibe ich bei dieser Meinung. Und wenn jemand die ändern will, dann kann das gerne versuchen. Aber the dinner is on him, sagen wir es mal so.
Jetzt ist, was mich immer interessiert, in den beiden Systemen, das deutsche oder europäische und das amerikanische, für mich ist die Rolle des Produktmanagers, die finde ich, ist unterschiedlich definiert. In den USA ist der Product Manager typischerweise die Person, die auch das Business mitsteuern muss. Die muss verstehen, wo die Umsatzquellen sind, ja, was ich bauen muss. Und in Deutschland, viele Organisationen, die teilen diese Rolle eigentlich in einen Business Owner auf und einen Tech Owner. Und dann, also manchmal ist die Rolle so ein bisschen anders definiert. Siehst du das auch so oder bin ich da mittlerweile schon abgehängt und wir sind da schon einen Schritt weiter in Deutschland und Europa?
Product Mensch muss ein Mini-CEO sein, ganz einfach. Du hast 100% recht. Und ganz ehrlich, ich kann dir sagen, was das Problem ist, aus meiner Sicht. Wir bezahlen. If you pay peanuts, you got monkeys. Ein Product Manager in Valley ist einer der teuersten Personen.
Mindestens. Ja, typischerweise die, die dann CEO werden, ne?
Genau.
Bei PM von Android und dann CEO geworden.
Genau. Du, wir bezahlen zu wenig. Und zwar triple it. Und dann bekommst du auch die Leute, die vorher in der Top Consultancy waren und jetzt sagen, ich will Product Manager werden. Ganz einfach. Mhm. Stattdessen bezahlen wir die Gehälter von Designern oder mittelmäßigen schlechten Engineers, die dann Product Manager werden. Das ist ganz einfach, das ist Money. Also, und die musst du vollschmeißen mit Geld und mit ESOPs. Und so, dann, die sind da, ganz ehrlich.
Stark. I love it. coole Meinung. Lass mal nochmal, ich glaube, viele unserer Hörer interessiert, also wir haben viele Leute, wir reden ja immer über Geschäftsideen, wir haben viele Leute da, die gerade ein Startup gründen, kurz davor sind, Berater, die sagen, Mensch, ich müsste doch mal, ich habe diese Idee im Kopf, ja, und ich würde mich gern selbst verwirklichen und mein Chef ist doof und so weiter. Jetzt manche sagen, ach, ich hätte so gern einen technischen Co-Founder, das hilft mir einem, ich brauche ich einfach, ja. Jetzt sage ich dir zwei Türen, wie damals bei Geh aufs Ganze, ja, und hinter keiner steckt ein Song, das verspreche ich dir, aber du könntest durch die eine Tür gehen und sagen, ich gründe erst etwas, wenn ich wirklich einen technischen Co-Founder habe, oder aber du gehst durch die andere Tür und sagst, Mensch, No-Code-Tools, die ihr auch stark benutzt, AI-Tools, das Ganze strebt in die Richtung, ich kann auch einfach loslegen, ohne diese technische Seite so hardcore abgedeckt zu haben. Ja, jetzt ist das eine sehr generelle Frage. Es ist natürlich abhängig von welchem Startup und so weiter. Aber siehst du Wert in beiden? Oder wie, anders gefragt, wie würdest du vorgehen heute, wenn du jetzt ein Business-Minded Founder wärst? Wie würdest du abklopfen, ob du nicht einfach loslegen kannst? Oder ob du tatsächlich erst diesen technischen Co-Founder brauchst?
Erstmal loslegen. 100%. Auch beim B2B-SaaS-Unternehmen, wenn das das Business-Unternehmen ist, erstmal loslegen. Erstmal zeigen, dass du Geld verdienen kannst. Sorg dafür, dass ein Kunde nicht in LOI oder in Schmarrn, nein, Money on the Bank Account. Und dann kannst du die Tür aufmachen mit irgendwelchen No-Code-Tools oder ähnliches. Die Tür bleibt offen, dann kannst du immer noch zurückgehen und die andere Tür aufmachen und einen technischen Co-Founder finden. Bis dahin hast du 4-5 Mal die Idee pivotiert und dann ist aus deiner initialen Idee eines B2B-SaaS-Unternehmen dann plötzlich ein E-Commerce geworden. Ganz klar. Erstmal loslegen, erstmal zeigen, dass, ich meine, zwei Schritte zurück. Ein Unternehmen hat als Ziel, wenn das kein Purpose-Unternehmen oder NGO ist, Geld zu generieren. Wenn du nicht mal zeigen kannst, dass ein Unternehmen Geld generieren kann, dann hast du keine Daseinsberechtigung. Punkt.
Ja, so ist es. Schwer dagegen zu argumentieren.
Also, es sei denn, du hast irgendeinen Purpose, willst die Welt verbessern, die Welt ein bisschen besser, dann, ja, fair enough. Dann reden wir aber nicht mehr über ein Unternehmen in dem klassischen Sinne, wie man das, wie wir das heute definieren. Das mag sich ändern in ein paar Jahren, aber das ist der Grund. Das heißt, du musst das zeigen, und wenn das da ist, und wenn du ein bisschen Geld hast, und Techies sind tendenziell sicherheitsorientierter als Personen, dann hast du auch ein bisschen Geld und kannst ein bisschen Geld auf den Tisch legen und zu sagen, okay, it's not only ESOPs oder vielleicht sogar Shares, wenn es eine teure Person ist, dann kannst du auch ein bisschen Geld auf den Tisch legen. So würde ich es machen. Es wird schwer, wenn das ein Software-as-a-Service-Company ist, wo alle VCs natürlich, die sind natürlich heiß wie Frittenfett auf das, ist ja klar, weil das, also, dann musst du den technischen Co-Founder zuerst holen. Und den musst du auch, also wenn ich eine Stellenbeschreibung lese, hands-on CTO, dann werde ich wahnsinnig. Dann werde ich wahnsinnig. Okay. Und dann gucke ich mir an, ihr habt gerade 20 Millionen geraced und wollt einen hands-on CTO. Mit 20 Millionen habt ihr ein bisschen mehr vor, als jetzt ein bisschen hier, ich sag jetzt mal, wir gucken mal, ob es funktioniert. Da geht es um Rambazamba. Bei 20 Millionen willst du ja wirklich ein großes Unternehmen aufbauen. Das heißt, da geht es darum, eine Person einzustellen, die so schnell wie möglich die Hands-on-VPs oder Hands-on-Engineering-Manager reinholt. Klar, wenn du eine kleine Summe geraced hast, dann klar, dann kannst du auch einen Hands-on-CTO haben. Aber für mich ist es wichtig, immer zu verstehen, wo willst du hin? Aber im Zweifel selbst, also Finn hat unser erstes Investment war 8+ Millionen, dann 20 Millionen. Und selbst da haben wir ab Tag 1 mit No-Code angefangen. Ich war, als ich in meinem Interview war, war meine Interviewfrage, schönen Gruß an Maxi, Andi, das ist die Webseite, sollten wir das mit einer Agentur bauen oder selber? Dann habe ich ihn erstmal einen kleinen Rage gehabt und gesagt, du brauchst das nicht mit einer Agentur, die wollte irgendwie 100 plus 1000 Euro, ist es. Das rotzen wir in 2 Wochen zusammen und dann wird das Ding in der 3. Woche kollabieren, aber wir werden es wieder aufbauen. Dann meinte er, okay, super, machen wir.
Stark. Sag mal jetzt, was ich echt mag, ist, du bist so ein meinungsstarker Typ. Und ich bin mir sicher, dass deine Meinungsstärke sich auch auf das Thema Geschäftsideen überträgt, ja. Denn du weißt, in diesem Podcast, wir reden nicht nur über deine Geschichte, deine Meinung, was du mit Finn aufbaust, wo ihr hin wollt, sondern natürlich auch mal über Geschäftsideen. Ich habe auch eine mitgebracht, aber ich weiß, du hast auch eine oder vielleicht sogar 2 mitgebracht. Willst du eine teilen? Was ist eine der Geschäftsideen, die du machen würdest, wenn du jetzt nicht so busy wärst mit deinem Startup Finn?
Ich habe eine, die ist tatsächlich schon bei Finn so teilweise umgesetzt. Ich beschreibe mir das Problem und die Lösung dazu. Das Problem ist, bei einer Firma wie Finn, also ungefähr 400 plus Mitarbeiter, bezahlst du, wenn du alle Software as a Services verwendest, so wie Figma, Google Workspace, verschiedene Tools, dann bezahlst du pro User pro Monat, also pro Mitarbeiter, ungefähr $350 pro Monat. Das ist eine Zahl, pro User pro Monat. Das heißt, das Problem sind Zombie-Accounts. Das heißt, sagen wir mal, ein Intern fängt bei dir an, verlässt die Firma nach 6 Monaten ganz natürlich und der Account bleibt noch aktiv. Das heißt, du bezahlst für inaktive Accounts diese $350 und das summiert sich auf. Mhm. Und das Problem kann man wunderbar, wir nennen das bei Finn Deprovisioning. Das kann man wunderbar mit einer Software-as-a-Service angehen. Zu sagen, okay, das heißt, diese Zombie-Accounts, und damit haben wir zum Beispiel bei Finn, das waren ungefähr 7% der User, 7% von 400 sind 28 mal 350, $8,000.
Never do public math, sagt man, aber okay.
Ich muss nicht schlecht. So, ungefähr 8.000 Euro pro Monat. Ja. Hey, 8.000 Euro haben oder nicht haben, das ist ein Engineer. Den kannst du heilen. Ja, und das wird die Idee. Also ein Deprovisioning. Und wie würde man das technisch machen? Wir machen das ganz, ganz charmant. Du musst ja meistens SSO implementieren. Ja? Das heißt, du kannst dich bei Miro mit deinem Google-Account, deinem Google Corporate-Account einloggen. Und Google hat diese Daten, die kann man wunderbar mit so einem Tool wie Make oder irgendeine Automatisierung auslesen. Wann hat sich jemand das letzte Mal eingeloggt? Das heißt, was wir machen, ist, wenn jemand sich 3 Monate lang zum Beispiel in ein Miro oder Slack wird schwer, oder ein Figma nicht eingeloggt hat, selbst wenn er noch bei Finn ist, dann wird er deprovisioned, suspended, also pausiert. Oder in der aktuellen Lösung Personio. Wenn jemand bei Personio als geoffboarded markiert wird, dann wird er einmal am Tag einmal kurz aufgeräumt, also flush the toilet, und dann sparen wir uns die Kohle. Und das kann man wunderbar für andere Kunden zur Verfügung stellen und sagen, okay, du bezahlst irgendwie x Euro pro Account und das wäre die Geschäftsidee. Also ein B2B SaaS, ich glaube, viele VC sagen jetzt, ja, das finde ich gut und das könnte man wunderbar machen und das lässt sich auch wunderbar automatisieren. Wir haben so eine eigene Lösung in-house, funktioniert super, aber das kann man wunderbar in ein Produkt gießen.
Die Idee ist echt cool. Also ich kann dir nur sagen, wenn ich mal überlege, schau mal, Statista-Accounts, weißt du, das sind immer so Leichen, weißt du, so im Marketing hast du irgendwelche Accounts, so was weiß ich, irgendwelchen Marketing-Tools, dann hast du ein paar schon genannt, Figma, was weiß ich, auch Make oder sowas, ja, und das durchlaufen lassen und wenn du es mit Personio machst, also für alle, die es nicht kennen, ist letztlich eine SaaS-Tool für Personal, für HR, ja, wo du dann sagen kannst, okay, wer ist Teil der Firma, dann kannst natürlich auch noch sagen, okay, wer ist deshalb 3 Monate nicht, hat sich nicht eingeloggt, weil er in Mutterschutz ist oder in Vaterschaftsurlaub oder sowas oder wer hat gerade ein Sabbatical.
Genau.
Und dann räumst du das auf und kannst das ein. Das Tolle an der Idee ist, dass, also ich finde Geschäftsideen toll, wo du einen unmittelbaren monetären Wert hinterschreiben kannst. Denn das Schöne an der Idee ist, wenn du sagst, guck mal, ihr, was haben wir gesagt, 8.000 Euro im Monat, dann kannst du ja sagen, komm, wir nehmen 10% dessen, was wir euch einsparen. 800 Euro. Ja, 7.200 Euro ist euer Nettogewinn. Wir wollen nur 800 Euro. Und dann überleg mal, 800 Euro ist ja schon relativ, ist ja schon nicht so wenig. Ja, also das ist ja schon, wenn du das jetzt skalierst auf mehrere Firmen, kannst du da relativ schnell einen ganz guten Monthly Recurring Revenue machen. Das finde ich charmant an der Idee. Weißt du, dieses Direct Attachment, das Pricing ergibt sich eigentlich von alleine.
Ich glaube, der eigentliche, da muss ich nochmal eine Schuppe drauflegen, die eigentliche Geilheit, sage ich jetzt mal, kommt durch das Distribution-Modell. Weil das ist, was ist das Problem bei SaaS-Produkten? Du musst es verschachern. Mhm. Und jetzt, welche Abteilung ist diejenige in einer Firma, die immer einen auf den Deckel bekommt? Das sind immer die IT-Guys. Also nicht die Softwareentwickler, die werden immer mit Geld zugeschmissen. Die IT-Jungs, die Monitore und die Printer verwalten und das WLAN.
Die Tech-Ops-Leute. Hm?
Genau. Hm? Wer macht das Deprovisioning? Die Tech-Leute. Das heißt, du gibst denen ein Tool in die Hand, um endlich mal zu sagen, hey, wir haben Kosten eingespart, weil die bekommen die ganze Zeit vom CEO und CFO, ihr müsst Kosten sparen, ihr müsst Kosten sparen. Und plötzlich bekommen die ein Tool aktiv. Und das sind auch die Leute, die das MDM machen. Also für alle, die das nicht wissen, das ist ein Mobile Device Management. Das heißt, wenn ihr einen Windows-Rechner bekommt, dann wird der automatisch eingestellt, Software installiert oder ein Mac. Das heißt, da gibt es Tools, so Jump Pro, Kanji, Microsoft Intune, und denen kann man dann die Blueprints zur Verfügung stellen, damit das automatisch drin ist. Das heißt, die Distribution machst du die über die IT-Leute, die immer einen auf den Deckel bekommen, und die machen es sehr, sehr gerne. Weil Aufräumen lieben die. Die haben immer eine Kostenstelle, die Geld ausgeben kann, weil die müssen ja die MacBooks und die Windows-Rechner bestellen. Das heißt, die müssen keine Approval holen, um die Kosten für die Software zu approven. Fertig.
Ja.
Du rufst die an und sagst, Leute, habt ihr Bock, Geld zu sparen? Ja, kostet euch erstmal im ersten Monat nichts, aber tragt doch schon mal die Kreditkarte ein und danach spart ihr 100%, aber ich würde jetzt keine 10% nehmen, ich würde schon 30% nehmen.
ich habe es selber gemerkt, zu konservativ. Ja, klar, ja. Ja, stark. Das ist echt eine coole Idee, und ich glaube, dieses generelle Feld von, also Venture Capital ballert die ganze Kohle in Software as a Service. Alle Software as a Service Tools gehen zu irgendwelchen Abteilungen in dem Unternehmen, entweder HR, Marketing, Tech Ops oder IT, und sagen, wir haben hier eine tolle Lösung, bitte, bitte nutzt uns. Und das führt auch zu so einer Shadow-IT. Ne? Also du weißt gar nicht mehr, was eigentlich genau da rumfliegt, weil ich meine, früher musstest du irgendwie Microsoft Office installieren auf den Dingern und muss es dann da, das war ja hart auf der Hardcopy sozusagen auf der Festplatte. Und jetzt ist alles über die Cloud. Das ist ja toll. Ich finde, das ist natürlich viel besser. Aber dieses Managen von den ganzen, das ist wie so ein Sprawl, ne? Also das wird so gigantisch und keiner weiß es mehr. Und in dem Bereich, da was zu machen, das finde ich interessant, weil ich glaube, dieses Problem, das sehen jetzt immer mehr Leute, dass man diese Schatten-IT hat, wo man gar nicht mehr genau weiß, was ist eigentlich, und sagt, was macht Marketing da eigentlich? Denn theoretisch brauchst du gar kein IT-Team mehr, das da irgendwie was freigibt, ja? Vielleicht noch ein Security-Team oder so.
Naja, meistens sind die IT-Teams mittlerweile so dezimiert, da kannst du nicht mehr viel sparen, glaube ich, bei den meisten Unternehmen. Also das sind tatsächlich, da habe ich immer ein bisschen Mitleid, und das ist etwas, wo wir bei Finn sehr wenig sparen, bis gar nichts. Ich finde, das ist wie ein Handwerker, wo du sagst, wir sparen jetzt beim Hammer. Und dann denkst du dir, nee.
Ja. Irgendwo brauchen wir nochmal. Und sag mal, man könnte ja, weil wenn ihr das jetzt mit einer No-Code-Software macht, dann könnte man das ja eigentlich relativ easy als, das könnte doch das Produkt sein, oder? Ich mache das einfach im Backend mit meiner No-Code-Software, plugge dann die Kunden dran und gehe dann durch den deutschen Mittelstand oder durch die Tech-Unternehmen, durch die Startups und biete denen das an.
Yep.
Oder? Oder gibt es da noch irgendwas, was man beachten muss bei der Idee?
Nö, man könnte loslegen. Wichtig ist, ganz, ganz wichtig ist natürlich auch so ein ESO-Pool zu parken und mir dann zu geben als Advisor.
Richtig, genau. Das dürfen wir nicht vergessen, ja. Cool, super Idee, Andi, ganz toll. Finde ich total interessant. Jetzt frage ich dich mal, ich weiß nicht, hattest du noch eine zweite? Sonst würde ich dir auch eine pitchen.
Pitch du mal deine, und ich werde dir aus technischer Sicht versuchen, entweder als die größte Idee aller Zeiten zu markieren oder zu sagen, das ist absoluter Schmarrn. Ich freue mich auf deine.
Okay. meine Idee ist nicht ganz so durchdacht wie deine. Ich habe überlegt, komm, jetzt kommt der Andi, ihr habt einen hohen Anteil eurer Autos ist EVs, also Elektroautos. Was haben wir in unserer Geschäftsideen-Datenbank für E-Auto-Geschäftsideen? Und da bringe ich dir mal eine. Also was ich total spannend finde, ist die Tatsache, dass wir in Deutschland unter 100.000 E-Ladesäulen haben. Wir haben aber gleichzeitig ein gigantisch steigendes Anteil an E-Autos an der Flotte. Das merkt man ja auch bei euch, ne? Ich glaube, die E-Autos haben ein sehr hohes Interesse von euren Kunden. Und ich habe eine spannende Studie gefunden. 22% der Deutschen gehen davon aus, dass ihr nächstes Auto ein Elektrofahrzeug sein wird. Also obwohl der Anteil noch sehr gering ist, ich glaube, der ist bei unter 10%, 8% glaube ich, sagen jetzt schon ein Viertel der Deutschen und noch mehr in der jüngeren Generation, dass ihr nächstes Auto auf jeden Fall ein Elektroauto sein wird. Also diese 10 Jahre, wo es dann braucht, bis so, gut, wenn alle FIN haben, dann geht das noch schneller, dann hat man nicht so eine Umwälzung der Autoflotte alle 10 Jahre. Aber das wird sich jetzt beschleunigen. Und gleichzeitig hat man halt so kaum öffentliche Ladestellen. Und was ich spannend finde, ist die Frage danach, Mensch, wie kann man es schaffen, diese Ladeinfrastruktur so aufzubauen, dass nicht nur so Stromanbieter, also RWE oder E.ON, diese Ladesäulen anbieten. Und jetzt ist meine Idee, und es ist ein bisschen far out there, ja. Du musst versuchen, das nachzuvollziehen.
Ich bin dabei.
Habe ich mir überlegt, schau mal, was hat McDonald's gemacht? Ja, die haben ja gesagt, okay, letztlich, wir kaufen die Immobilie, nämlich den Parkplatz, und wir bauen da ein Franchise-Konzept drauf. Ne, das sieht dann so aus, hier ist dein Restaurant, hier, die Leute müssen so aussehen, das sind die Produkte, wir liefern dir die an. Aber letztlich war es ein Immobilienplay eigentlich. Und die haben, das ist das Wichtige, die haben Unternehmertum geschaffen, weil jeder, du und ich, wir könnten ja auch ein Franchise kaufen und sagen, ich bin jetzt ein Eigentümer von einem McDonald's und bin ein eigener Unternehmer. Und wir haben so ein bisschen recherchiert zu dem Thema und theoretisch kann jeder eine öffentliche Ladesäule anbieten. Und die Idee war es, Mensch, warum baut man nicht eine Art Franchise-Konzept für Ladesäulen? Ja, also ich kümmere mich um alles. Ich kümmere mich darum, vielleicht kaufe ich sogar Parkplätze, vielleicht auch im privaten Raum Parkplätze. Aber ich ermögliche es Leuten, die einen passiven Einkommensstrom aufbauen wollen, ein oder mehrere Ladesäulen zu betreiben. Ja, die kümmern sich dann um die Wartung und so weiter. Die beziehen von mir den Strom. Das Interessante ist, die Margen sind gar nicht so schlecht. Also die Zahlen, die man sieht, ist 30% Marge hat man auf so einer Ladesäule. Also man kann da was drauf bauen, was so ein kleiner Immobilienplay eigentlich ist. Ja, und man muss halt nur sorgen, dass die nicht gewartet ist. Also deshalb ist die Idee, wir haben die Idee Powerwally genannt, ein Franchise-Konzept für E-Auto-Ladepunkte. Und die Idee ist es, wie können wir Ladeinfrastruktur potenzieren, exponentiell steigern lassen und das Unternehmertum da reinbringen. Das sollte davon auch Geld machen können, weil ich glaube dann, deshalb ist McDonald's auch so stark gestiegen. Aber jetzt kommt dein harsches Urteil dazu.
Ich bin jetzt schon dabei, das umzusetzen, um ehrlich zu sein. voll Attacke. Aber wir müssen ein paar Anpassungen machen. Mehrere. Und zwar, das Problem bei E-Ladesäulen ist die Genehmigung. Da gibt es einen Trick. Wenn du eine Säule aufbaust, dann ist es ein anderes Verfahren als mehr als eine. Dann dauert das Ewigkeiten. Das heißt, der Bottleneck hier ist, die Genehmigung zu holen. So, das heißt, wir machen das wie Dixie-Klos, aber, und dann kommt der zweite Trick, also immer nur eine Säule, aber mit einem Solardach oder ähnliches on top, weil du musst ja Schweinemargen haben. Elektrizität wird kostenlos. Ja? Das heißt, du machst nur auf versiegelte Flächen, das heißt, da ist ja sowieso ein Parkplatz hingebaut, sagst, okay, das ist wirklich ein mobiler Container, den packst du da rein und die mit Solar und oder, also das Ziel wäre, so wenig Strom wie möglich einzukaufen. Wieso? Weil Netzentgelt, das ist das, was deine Marge frisst. Es ist nicht der Strom herzustellen, sondern den Strom über irgendeine Leitung, die irgendein Fuchs, verdammt, ich hätte vor 200 Jahren geboren sein, diese Kabel in der Erde verbuddelt hat und die verdienen sie dumm und dusselig. Und das ist smart. Also egal, wer das macht, Chapeau.
Wie der App Store. Der kriegt auch immer Geld.
Ja, genau. Für ein Kabel in der Erde. Sorry, aber sogar ein Kupferkabel. Noch nie mal ein toller Werkstoff. Naja, Fakt, das heißt, man müsste einzelne Säulen einfach ohne zu buddeln draufpacken und die Energie, gut, Solar braucht halt größere Flächen, aber die sind dann versiegelt. Wenn du so einen halben Aldi-Parkplatz voll machst, da kannst du schon eine Säule hinstellen. Man muss nur einen Trick finden, wie kannst du einzelne Säulen, dass du zwei Säulen auf dem Parkplatz hast, aber nur als Einzel gelten. Also für sie, ich versuche schon ein paar Lifehacks. So würde ich es
machen. Woher kennst du das? Warum bist du denn? Du bist ja ein Experte in dem Thema. Ich bin total baff. Hast du schon mal gemacht?
Energiezone Podcast. Da habe ich das gemacht.
Ach ja, echt? Echt?
Der Trick ist, ich laufe sehr viel und laufe sehr lange Distanzen. Das heißt so immer eine Stunde, anderthalb Stunden. Das reicht immer für einen ganzen langen Podcast, so wie die digitale Optimistin. Deswegen funktioniert das super. Ich höre mir jeden Schmarrn an, aber nur die Ideen, die einfach sind. Weil beim Laufen versuchst du zu überleben und dann kannst du nur einfache Ideen oder einfache Zahlen merken. Und das habe ich mir irgendwie gemerkt, keine Ahnung. Und so würde ich es machen. Und dann würde ich das dann wirklich auf einen Container packen, wie Dixie-Klos, auf die gleichen LKWs draufpacken, statt ein Dixie-Klo dann diese Dinger, und dann auch einen Parkplatz voll machen, überall, wo versiegelt ist, weil die Fläche ist tot.
Love it. Und dann teilst du es vielleicht sogar noch mit Aldi oder mit irgendwelchen Gewerbeflächen, dass sie noch sagen können, komm, wir nutzen hier, wie so ein Vending Machine, wie so ein Getränkeautomat.
Naja, eigentlich müssen die ja Geld geben, ne? Weil, also ich fahre jetzt ein Tesla Model 3. Das heißt, wenn ich irgendwo anhalte, selbst beim Supercharger, bei irgendeinem Burger King oder McDonald's, dann dauert das 20 Minuten. Das heißt, du kannst wunderbar verrechnen, diese Person hat da 20 Minuten der Zeit verbracht und du kannst ja, keine Ahnung, Die meisten Tesla- oder E-Auto-Anbieter haben immer ihr Handy dabei, um das E-Auto zu öffnen. Das heißt, Bluetooth ist auch aktiviert. Das heißt, über Beacon-Technologie kannst du wunderbar den User tracken. Das ist jetzt der Vorteil der technischen Founder zu sein. Kannst du wunderbar tracken und kannst sagen, so, der hat 20 Minuten geladen, er war in deinem Laden drin. Was kostet dich ein Kunde? 5 Euro Customer Acquisition Cost? Und dann sagst du, 4 bitte an mich, danke.
Ich liebe, wie du denkst, das ist ja fantastisch. Das heißt, da hast du aus meinem Cost-Center gleich noch ein Profit-Center gemacht. Ja. Klar, logisch, ja. Wir bringen euch Traffic. Nämlich die Leute, die sich ein Tesla-Auto kaufen, die haben wahrscheinlich auch ein höheres Durchschnittseinkommen als vielleicht der Fiat 500 oder Fiat Punto-Fahrer oder so. Das heißt,
oder die haben den Tesla vom Finn, der ist so günstig, das können die normalen Leute auch leisten.
Schön, klar, den musst du geben. Ja, stark. Mensch, hast du die Idee ja nicht nur sofort erfasst, sondern noch viel, viel besser gemacht. Also finde ich sehr stark.
Ja, also vielen Dank für die Idee. Ich finde, also die Idee kann wunderbar funktionieren, vor allem bei den versiegelten Flächen. Und dann nochmal, ich glaube, die Genehmigung, das ist das Problem. Das ist dann, das landet bei den Leuten, die irgendwelche Windkrafträder offshore approven müssen und gleichzeitig irgendwelche zwei Ladestationen beim Aldi Süd in irgendwo im Oberbayern am Berg.
Ja, alright, super. Ja, Andi, du hattest keine weitere Idee, oder? Ich will nur nicht die Chance jetzt verpassen, wenn du noch eine im Hinterkopf hast.
Ich habe noch eine, aber die ist so teuer, das kann keiner mal machen wollen. Oder jemand aber macht die schon.
Du sagst Mining, Minen auf Meteoriten.
Nee, da ist der Elon schon dran, habe ich gehört. Du kannst ja nicht alles...
Aber dann sag wenigstens, was die Idee ist, sonst bin ich neugierig.
Also ja, Gutshof 2.0. Also ich bin selber in Sibirien aufgewachsen, wir hatten einen Hof mit Tieren und so weiter. Und ich stelle mir solche Container vor, wie man die im Hafen kennt. Und unter der Prämisse, dass Energie bald sehr günstig wird, also zu 0 Cent mit Solar und so weiter, kannst du auf den Hof bei dir, wenn du Fläche hast, einen Container hinstellen, der einfach nur deinen Stromanschluss oder irgendeinen Anschluss bietet. Dann packst du irgendwelche Enzyme rein und dann kannst du Proteine herstellen, zum Beispiel bei Insekten. Und diese Proteine kannst du dann an irgendwelchen Endhandel verkaufen oder du kannst dann Vertical Farming anbieten. Aber das ist eher das Business, du müsstest dann solche wirklich Lego-Stein-Container anbieten. Die Idee, wieso ist die Idee entstanden, ist, wie kann man das Netzentgelt sich sparen? Das heißt, man kann die Energie, die man selber herstellt, muss man in ein anderes Gut umwandeln. Wo kann man aus Energie irgendwas machen, wie Insekten oder Würmer, ich weiß es noch nicht. und diese dann in die Wertschöpfungskette wieder zurückzugeben, die deutlich teurer sind. Also aus null Energie ein 1 Cent Produkt zu machen, also klassisches Arbitrage auf Strom, wenn du möchtest. Ich kaufe Strom zu 1 Cent ein, ja, verkaufe es zu 1,1 und mache ein anderes Gut daraus. Aber du siehst, die Idee, die braucht noch ein paar tausend Kilometer laufen, um dann final zu werden.
Ja. Ja, aber die Idee hat einen ganz tollen Kern. Also ich habe neulich ein Startup aus Kalifornien, das macht Folgendes: Wenn du eine Farm hast, also wenn du Rinder oder Schweine hast, dann hast du sehr viel Protein oder Glukose oder die du in dem Wastewater hast, also in dem Müll. Pinkel und Urin, genau, von den Tieren. Und was die machen, ist, die bereiten dieses Wastewater auf, also dieses Schmutzwasser eigentlich, ne, was von diesen Tieren kommt, identifizieren da diese Proteine und nutzen die, um das wieder zurück in den Livestock, also in den zu den Kühen und Rindern, zu den Tieren zu geben und das halt in Form von Futter. Also was, das ist total krass, weil genau du beschreibst so eine Zirkelwirtschaft so ein bisschen mit, wenn du noch das Farmers. Ich glaube, das hat natürlich ein enormes Potenzial, wenn du das hinbekommst, das wirklich zu einer Form von Kreislaufwirtschaft zu machen. Deshalb die Idee ist, glaube ich, total spannend. Und es gibt schon Startups, die versuchen, sowas zu machen. Also ich glaube, so weit off bist du da gar nicht. Aber in der Tat, das ist ziemlich kapitalintensiv, Asset heavy.
Ja, das musst du in den Staaten aufbauen, die dann richtig Kohle geben, stimmt. Und dann zumindest 5 bis 6, 7 Jahre dich tüfteln lassen. Ne?
Mhm. Ja, das stimmt. Andi, wir haben eine Stunde gesprochen. Es war ein fantastisches Gespräch. Also es hat mir richtig Spaß gemacht, mal ein bisschen eine Stunde lang in dein Gehirn ein bisschen zu steigen und da ein bisschen zu verstehen, Mensch, was habt ihr vor, was macht ihr, wie waren so die Anfangsmomente? Ist ja wirklich gigantisch, was ihr da mit einer einfachen Idee eigentlich wie Auto-Abo auf die Beine gestellt habt. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du da warst und wir sprechen uns hoffentlich bald wieder.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Alright, hier ist wieder Alex und das war das Interview mit Andi. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann findest du auf digitaleoptimisten.de noch viel mehr Geschäftsideen. Mich erreichst du unter alexander@digitaloptimisten.de. Nächste Folge kommt wie immer nächsten Montag. Bis dann und bleib optimistisch.